Matthäus 18. Matthäus 18 ist jetzt ein sehr praktisches Kapitel. Jesus wird uns sehr praktische Dinge für unser Zusammenleben sagen. Und zwar wird uns drei wichtige Einstellungen zeigen, die wir haben müssen, wenn wir Einheit und Harmonie erleben wollen. Das erste ist Demut, das zweite ist Ehrlichkeit und Offenheit, auch den Mut aufeinander zuzugehen. Und das dritte, was er uns sagen wird, ist, dass wir vergebungsbereit sein müssen. Drei Schlüssel für ein harmonisches Zusammenleben. Heute schauen wir uns den ersten an, nämlich Demut. Lies mal den Vers 1. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? In Lukas 9 lesen wir, es stieg unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Die Jünger haben noch immer das Reich Gottes materiell und irdisch verstanden. Obwohl Jesus ihnen schon ein paar Mal versucht hatte, ihnen klarzumachen, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Sie haben noch immer gedacht, Jesus würde die Armeen sammeln und er würde die Römer rauswerfen und Israel zu einer ganz einzigartigen neuen Größe und Macht und Wohlstand bringen. Und ich meine, alle Jünger hatten sich einen Ministerposten erwartet in diesem Reich, das ist schon klar. Aber das war ihnen nicht genug. Jeder von ihnen wollte der Höchste sein. Der Höchste unter ihnen. Und wir können uns vorstellen, wie sie da miteinander streiten. Und der Petrus sagt vielleicht, Leute, ihr wisst ja, dass Jesus gerade meine Steuern bezahlt hat, ne? Das hat er nur für mich getan. Und erinnert euch an Kapitel 16? Ich war derjenige, der die Offenbarung bekommen hat, dass er der Christus ist. Sicher bin ich der Erste in seinem Reich. Und Johannes hat vielleicht gesagt, Petrus, du hast vergessen, dass Jesus dich zurechtgewiesen hat. Hat gesagt, geh hinter mich, Satan. Aber ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Ich bin ihm immer besonders nahe. Es würde mich nicht überraschen, wenn ich die Nummer 1 wäre in seinem Reich. Dann ist der Thomas gekommen und hat gesagt, ach Johannes, du Schleimer. Du und Johannes, na du und der Petrus und der Jakobus. Ihr haut euch immer rein bei Jesus, immer ihr drei. Ihr drei glaubt wohl, dass ihr was Besonderes seid. Huh? Aber Jesus hat euch durchschaut. Jesus hat gesagt, ihr Söhne des Donners, ihr Zornpinkel, Jesus hat euch durchschaut. Ihr könnt euch nicht mal selbst beherrschen. Wie wollt ihr Jesu Reich, über sein Reich herrschen? Und ich bin mir sicher, Jesus sucht nach jemandem, der weniger emotional ist, jemanden, der rationaler ist, jemand, der nachdenkt, der nicht aus seinen Impulsen raushandelt. Jemand, der sich nicht ständig in den Vordergrund stellt wie ihr, der nicht ständig in der Bibel vorkommt wie ihr zwei. Jemanden wie mich, so einen stillen Intellektuellen, sagt der Thomas. Dann kommt Judas, sagt, ach Thomas, komm, du bist so ein Zweifler. Du hast es nicht verdient, der Erste zu sein. Nein, Jesus gebraucht jemanden, auf den er sich verlassen kann. Seht ihr, mir hat er die Kasse anvertraut, Leute. Sollt euch einen Wink geben. Außerdem bin ich überall beliebt und ich verstehe allen nach dem Mund zu reden. Ich habe ein Gefühl dafür, was die Menschen wollen. Ich bin zwar ein richtig guter Politiker. Gewöhnt euch dran. Kanzler Judas. Klingt nicht schlecht. Ja. Und die Jünger streiten miteinander. Und wie so oft in der Welt wollen die Größen sein, wie wir so oft. Die Jünger sind selbstzentriert, die Jünger sind egoistisch. Und jeder will selbst der Größte sein und der Beste sein. Und Philosophie in unserer Welt ist heute, je mehr Menschen du unter dir hast, desto größer bist du, je mehr du deinen Willen durchdrückst, je mehr du dich selbst durchsetzt, dich selbst verwirklichst, desto besser bist du. Das Problem ist, wenn immer Christen selbstsüchtig für sich leben und nicht für andere, dann ist die Folge Streit, wie wir hier sehen, und Entzweiung. Und die Jünger sind so von sich selbst eingenommen, dass sie eigentlich völlig verblendet sind. Völlig unrealistisch. Ich meine, überlegt mal, wer ist der Größte im Reich der Himmel? offensichtlich, Jesus natürlich. Es ist sein Reich. Er ist der König. Jüngern ist es nicht mal aufgegangen, dass Jesus der Größte sein könnte. Aber Jesus hat nicht mal mitgemischt in der Diskussion. Dabei hatte er die besten Argumente. Jesus hätte sagen können, hier Leute, hört mal her. Jungs, denkt mal nach. Wer ist der König? Wer ist der Herr? Aber Jesus hat es nicht getan. Sein Reich funktioniert nicht so, wie die Jünger sich das vorgestellt haben. Das ist so ganz anders. Ganz anders auch als diese Welt. Jesus ist der Herr, weil er der Diener aller geworden ist. Weil er der war, der allen die Füße gewaschen hat. Und er wird uns lehren, dass der, der mir ähnlich ist, der ist derjenige, der groß ist in meinem Reich. Also die Jünger haben gestritten. Jesus hat vielleicht eine Zeit lang gar nichts gesagt, hat einfach zugehört. Und dann, als Jesus die Hand hob und ansetzte zu reden, Mann, das war ein spannender Augenblick. Es war plötzlich Stille und die Spannung lag in der Luft und die Erwartung. Wen von uns wird Jesus zum Papst ausrufen? Wer von uns wird der Größte sein im Reich der Himmel? Aber dann wird Jesus was tun jetzt, was die Jünger völlig irritiert hat. Völlig gegen ihre Erwartungen. Im Vers 2, als Jesus ein Kind herzugerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ein Kind? Ein Kind? Das Wort, was er hier gebraucht, ist das Wort für Kleinkind. Das war das Letzte, woran die Jünger gedacht haben, wenn sie an Größe gedacht haben. Die Kinder in der damaligen Kultur haben eigentlich nicht viel gegolten. Kinder wurden als Eigentum der Eltern behandelt. Und obwohl die Juden ihre Kinder geliebt haben, im Gegensatz zu den heidnischen Kulturen, Kleinkinder hatten kein hohes Ansehen, keine hohe Stellung. Ich meine, das Ansehen ist gewachsen mit dem Alter. Ist auch heute noch so eigentlich. Ich meine, niemand von euch fragt sein ein-, zwei-, dreijähriges Kind und sagt, hey Kind, sag uns, was Mami und Papi tun sollen. Sollen wir einen Kredit aufnehmen? Nee, das macht man nicht. Ist umgekehrt. Hey Mami und Papi, die sagen dir, wo es lang geht. Und die sagen dir, was du tun sollst, was du nicht tun sollst. Kind. Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr das Reich der Himmel nicht sehen oder nicht eingehen in das Reich der Himmel. Was sind die Eigenschaften von so einem Kleinkind? Kleinkind ist völlig abhängig, nicht wahr? Kann nichts leisten, um irgendwas zu verdienen. Ist völlig den Eltern ausgeliefert. Auf sich allein gestellt, verhungert ein Kleinkind. Kinder kommen voll Erwartung zu den Eltern, erwarten, dass sie ihre Bedürfnisse stillen. Kleinkinder sind ernsthaft und offen. Im Allgemeinen sind Kinder lernwillig. Und hey, es ist eine Freude, es ist ein Vorrecht, die Kinder unterrichten zu dürfen im Kindergottesdienst. So ein Segen, Kinder zu lehren. Kinder glauben einfach. Kinder argumentieren nicht und bezweifeln die Dinge nicht, es sind keine Skeptiker. Sagen, ja, du musst mich erst überzeugen, dass es rationaler ist, an die Schöpfung zu glauben, als an die Evolution. Wirst du nie hören im Kinderdienst. Kinder glauben sogar unsere Lügen über das Christkind und Osterhasen und diese Dinge. Kinder glauben. Kinder haben so ein natürliches Vertrauen. Kinder sind nicht stolz vor Gott. Auch nicht stolz für ihren Eltern. Versuchen nicht zu beweisen, dass sie besser sind oder größer als die Eltern. Hey, die sind einfach sie selbst. Suchen sie dann, wenn sie ins Teenageralter kommen. Aber Kleinkinder sind noch nicht stolz in diesem Sinn. Sie sind einfach echt. Und sie heucheln nicht, die sind sie selbst. Die Eltern wissen das. Die könnten, wahrscheinlich jeder von euch könnte peinliche Geschichten erzählen. Still ist und sitzt in der Kirche. Das Kind sagt, das ist eine hässliche Frau da drüben. Oder der Mann hat aber eine große Nase. oder mir ist langweilig. Ich habe das mal gehört. Es war still in der Kirche, ganz. Es ist so langweilig. Kinder sind ehrlich. Kleine Kinder sind auch demütig. Sie versuchen nicht erwachsen zu sein. Sie pochen nicht auf ihre Rechte. Mami, ich habe ein Recht drauf, gefüttert zu werden, weil ich habe 3 Stunden so brav geschlafen. Das machen sie nicht. Ich meine, sie weinen und machen ihr Bedürfnis kund. Aber sie sind einfach. Sie sind sie selbst. Sie geben nicht vor, irgendwas anderes zu sein oder irgendwie besser zu sein. Sie lassen ihren Emotionen freien Lauf und sie vertrauen, dass die Eltern sie versorgen werden und ruhen drin. Und sie freuen sich, wenn sie eine Flasche kriegen zum Trinken oder wenn du ihnen Aufmerksamkeit schenkst. Ist so cool, mit meinem kleinen Neffen Daniel zu spielen. Er freut sich einfach, wenn er Aufmerksamkeit kriegt. Und in diesem Alter gibt es noch kein Konkurrenzdenken. Der Daniel hat noch keinen Plan, wie er sich besser machen kann als der kleine Freund, mit dem er rumkrabbelt und mit dem er rumspielt. Sie spielen miteinander und haben Spaß. Und ja, sie sind Sünder und sind selbstsüchtig und sie wollen das Spielzeug für sich selbst behalten. Wenn ihnen was nicht passt oder wenn sie Hunger haben, dann weinen sie. Und es mag sein, dass ein Kind das andere stoßt im Zorn, aber sie haben noch nicht dieses Denken, dieses "Ich bin besser als du". Und da gibt es noch nicht diese Diskussionen, wer der Größte sein wird im Himmel. Oder diese Vorstellung, ich werde mich erhöhen und ich werde dich erniedrigen. Das haben kleine Kinder noch nicht. Und Jesus sagt diesen streitenden, stolzen, überheblichen Jüngern. Er sagt ihnen, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Jungs, ihr lauft in eine völlig verkehrte Richtung. Ihr müsst aufhören mit eurem Streit, wer der Größte ist unter euch, mit dieser Diskussion um Positionen im Himmel, wer es am meisten verdient hat. Ihr müsst Buße tun, ihr müsst umkehren und ihr müsst werden wie dieses Kind. Nicht kindisch, aber wie ein Kind, kindlich. Zu diesem einfachen, reinen Glauben zurückkommen, der völlig abhängig ist vom Vater im Himmel, der alles von ihm erwartet, dieses völlige Vertrauen auf ihn, nicht auf eigene Leistungen. Nicht versuchen, mehr zu sein, als einfach ein durch Gnade erretteter Sünder, der in sich selbst nichts anzubieten hat und der sich voll Vertrauen in die Arme seines Erlösers werft. Ihr müsst werden mit die Kinder. Ihr müsst euch selbst demütigen und diesen Stolz ablegen. Jungs, ihr streitet, wer der Größte sein wird im Reich der Himmel. Aber wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr nicht mal in den Himmel kommen. Das ist, was Jesus hier sagt. Ernste Sache. Du brauchst Demut, um gerettet zu werden. Nicht, dass du sagst, hey Leute, schaut auf mich. Hey Gott, schau auf mich, ich hab's verdient. So ein guter Mensch. Schau, wie gut ich bin. Nein, sondern wehe mir. Ich bin ein Sünder, ich bin schuldig vor dir, ich bin bankrott vor dir, Gott. Und ich bin verloren, wenn du mich nicht rettest, Jesus. Und ich werfe mich voll Vertrauen in deine Arme. Vertraue auf das, was du für mich getan hast, Herr. Vertraue mich dir an, weil ich selbst zu kurz komme. Ist euch das bewusst, dass es im Himmel keine stolzen Menschen geben wird, keine selbstgerechten Menschen? Die Bibel sagt uns, sowohl der Petrus als auch der Jakobus sagt uns, dass Gott widersteht dem Hochmütigen oder dem Stolzen, aber dem Demütigen, dem gibt er Gnade. Und wir brauchen Demut, wenn wir gerettet werden wollen. Jesus sagt uns, wir brauchen aber auch Demut, wenn wir groß sein wollen im Reich der Himmel. Im Vers 4, darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Jesus hat gesagt im Kapitel 16, wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Matthäus 20. Werden wir lesen, Jesus rief sie heran. und sprach: Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen über sie herrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß sein will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Oder Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 2 bis 11. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt wie Jesus. Einmütig, eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt oder festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhoben und ihm einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist der Allergrößte im Reich der Himmel. Jesus ist der König. Jesus achtet uns höher als sich selbst. Und er ließ seine Herrlichkeit zurück, um uns zu dienen, um uns zu erlösen. Und wir sehen Jesus die Füße dieser streitenden Jünger waschen. Unser König ist ein demütiger Diener. Und wenn wir groß sein wollen im Reich der Himmel, dann müssen wir werden wie er. Demütige Diener, die einer den anderen höher achten als sich selbst. Was ist Demut? Wird manchmal falsch verstanden. Demut ist nicht, dass man sich selbst schlecht macht oder sich selbst runtermacht. Ich bin so schlecht, ich bin so hässlich, ich kann nichts. Das ist nicht Demut. Das ist eine andere Form von Stolz. Hey, wir warten nur drauf, dass die anderen sagen, ah nein, das stimmt nicht. Oder, oh Mann, du bist so demütig. Ist wirklich stolz. Auch der, der sich selbst macht, ist mit sich selbst beschäftigt. Ist total von sich selbst eingenommen. Und der Herr Jesus sagt uns, verleugne dich selbst. Demut ist nicht, zu hoch von sich zu denken. Demut ist nicht, zu gering von sich zu denken. Demut ist gar nicht, an sich zu denken. Denkst gar nicht an dich. Du lebst für Gott. Und für andere. Es ist wahre Demut. Und das ist der Weg zu Größe im Reich Gottes. Charakterliche Größe. Demut, sein wie Jesus. Jakobus, Kapitel 4, Vers 10 sagt uns, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das ist nichts, was wir selber machen müssen. Hey, du, richte dich auf Jesus aus. Du, lass dein Ding sein, dem Herrn zu dienen und Geschwistern zu dienen. Mach dir keine Sorgen um dich selbst. Der Herr wird dich erhöhen. Vers 4, darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Und das gilt nicht nur für diese kleinen Kinder, dieses Kind, was Jesus in die Mitte gestellt hat, sondern er sagt, ein solches Kind. Ich glaube, er spricht hier auch bildlich von jedem, der in Demut auf Jesus vertraut, in dieser kindlichen Demut. In Johannes 13 nennt Jesus seine Jünger Kinder. Und er sagt zu ihnen im Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und er sagt, ein solcher, wenn du ein solches Kind aufnehmen wirst in meinem Namen, nimmst du mich auf, im Vers 5. Wenn jemand ein kleines Kind aufnimmt, oder wenn jemand ein Gotteskind aufnimmt in seinem Namen, dann nimmt er Jesus auf. Und das ist nicht nur bildlich zu verstehen, wie sehr Jesus sich mit uns identifiziert. Nein, das ist Realität. Das ist Realität. Das ist diese reale, mystische Einheit zwischen Jesus und dem Gläubigen. Das ist wörtlich zu verstehen. Jesus hat in uns Wohnung genommen, als wir uns bekehrt haben. Und Jesus ist gegenwärtig in uns. Er erfüllt uns. Galater 2,20. Nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt der Paulus. Er ist unser Leben. Oder Philipper 2,21. Das Leben für mich ist Christus. Das Leben für mich ist Christus. Er ist mein Leben. Er ist Teil von uns. Oder besser, wir sind ein Teil von ihm. Die Bibel sagt uns, er ist unser Haupt und wir sind seine Glieder. Wir sind eins mit ihm. Hey, und das zu verstehen, ist auch der Schlüssel, wie wir so ein selbstloses Leben leben können. Wir können das nämlich nicht aus uns selbst. Wir können das nämlich gar nicht. Wir können ein solches Leben nicht produzieren. Aber Christus kann es. Er kann es in uns tun. Er kann sein Leben in uns und durch uns leben. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dass wir uns ihm völlig hingeben und sagen, Jesus, ich bin gewillt, völlig für dich zu leben. Ich bin gewillt, ungeteilt deinen Willen zu tun. Und dann zweitens, dass wir völlig auf ihn vertrauen. Dass er die Macht der Sünde in meinem Leben gebrochen hat. Dass er mich schon befreit hat davon. Es ist schon passiert. Und ich nehme es in Anspruch. Und ich lasse ihm sein Leben durch mich leben. Lass ihm sein Leben durch mich leben. Paulus sagt, ich bin gekreuzigt mit Christus. Und nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich nehme mich selbst beiseite und ich lasse Jesus sein Leben durch mich leben. Oder wie der Paulus es im Römerbrief im Kapitel 6 ausdrückt. Ich stelle mich selbst Gott zur Verfügung als Lebender aus den Toten und meine Glieder Gott zur Verfügung als Werkzeuge zur Gerechtigkeit. Ich bin sein Leib. Meine Glieder sind seine Glieder und ich stelle mich ihm zur Verfügung. Und er als mein Haupt, er gebraucht mich und er gebraucht meine Glieder und er lebt sein Leben durch mich. Ich bin derjenige, der sich ihm hingibt im Glauben. Und er ist derjenige, der mich mit seinem Leben erfüllt. Und er ist der, der das Werk durch mich tut. Das ist wunderbar. Das ist dieses siegreiche Leben in Christus. Nicht, dass wir ihn nachahmen und versuchen, es selbst zu produzieren, sondern dass er sein Leben mit uns lebt und durch uns lebt. Es ist sein Leben, das durch uns zu anderen fließt. Wie diese Ströme des lebendigen Wassers. Wir müssen es verstehen, wir können es nicht produzieren, wir können uns nur ihm hingeben und sagen, ja, Jesus, leb du dein Leben durch mich. Wir müssen sein Leben durchscheinen lassen, das schon in uns ist. Er ist unser Leben. Wir müssen es nur im Glauben ergreifen. Und es ist herrlich. Christus lebt in mir. Aber wir müssen es auch erkennen, Christus lebt nicht nur in mir, sondern Christus lebt in jedem einzelnen von unseren Geschwistern. Schau dich um, der neben dir sitzt, links und rechts und vor dir und hinter dir. Jesus lebt in jedem Einzelnen von ihnen. Deswegen sagt Jesus, wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. In Matthäus 25, Verse 34 bis 40, da heißt es, wenn Jesus wiederkommt, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr begleitetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig? Wann sahen wir dich hungrig, Entschuldigung, und speisen dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Den Geschwistern dienen ist wahrer Gottesdienst. Mit den Geschwistern dienen, dienen wir Jesus. Selbst wenn er oder sie unser Ehemann ist oder unsere Ehefrau oder unser Chef oder der Bruder oder die Schwester, die uns vielleicht gerade nervt. Was ihr einem dieser meiner Brüder oder Schwestern, was ihr einem dieser meiner Kinder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich lebe in ihnen, genauso wie ich in dir lebe, sagt Jesus. Wow. Es gibt uns eine ganz neue Perspektive für unseren Umgang miteinander. Jesus lebt in den Geschwistern. Und Jesus ist liebenswert, selbst wenn diese Geschwister nicht liebenswert sind gerade. Und das, wenn wir diese Wahrheiten wirklich im Glauben ergreifen würden. Wenn wir wirklich anfangen würden, Jesus in den anderen zu sehen und Jesus in den anderen zu dienen und Jesus in den anderen zu lieben. Oh, das wäre radikal. Wir würden Jesus zentriert leben. Wir würden ihn in den anderen sehen und wir würden ihn durch uns leben lassen. Das würde eine ganz neue Dynamik von seiner Liebe und seinem Leben in unserem Herzen und in unserer Mitte spürbar machen. Und seine Gegenwart würde sichtbar werden in unserer Mitte. Wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Das ist die positive Seite. Jetzt sagt uns Jesus die negative. Im Vers 6 gibt uns eine starke Warnung hier. Er sagt, wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, anders zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Verführungen wegen, denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Mann, wenn du ein Kind auf den falschen Weg bringst oder vom rechten Weg abbringst, oder wenn du einen Bruder oder eine Schwester zur Sünde verleitest oder ihnen geistlich ein Bein stellst und sie negativ beeinflusst. Das ist eine ernste Sache, sagt Jesus. Er sagt, es ist besser, wenn ein Mühlstein an deinen Hals gehängt würde und du ins tiefste Meer geworfen würdest. Dieser Mühlstein ist nicht irgendwie so ein kleiner Stein von der Handmühle, den du dir so an die Halskette hängst vielleicht. Nein, das ist der große Mühlstein, von dem Jesus spricht, den ein Esel oder ein Ochse im Kreis gedreht hat. Das hat so 1,5-2 Tonnen, dieses Ding. Glaub mir, wenn das um deinen Hals hängt, du kommst nicht mehr hoch. Und ich glaube wieder, das ist wörtlich, was Jesus hier sagt. Er meint es durchaus so. Es ist keine Übertreibung. Jesus liebt seine Kinder. Und Sünde ist eine ernste Sache. Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde tötet uns. Sünde verletzt uns. Sünde zerstört uns. Jesus sagt, es wäre dir besser zu sterben, als dass du andere verführst. Und das heißt nicht, dass der andere nicht verantwortlich ist für seine Schuld. Jesus hält uns immer persönlich verantwortlich für das, was wir tun. Es gibt keine Ausrede, dass wir sagen können, aber er hat mich verführt. Gott wird sie verantwortlich halten für ihre Entscheidungen, aber Gott hält auch dich verantwortlich und mich für unseren Anteil. Wie können wir anderen ein Anlass oder ein Anstoß zur Sünde werden? Lasst uns einige Beispiele rausgreifen, dass es praktisch wird. Und ihr könnt drüber beten, der Herr kann es euch persönlich machen. Es gibt ganz viele verschiedene Arten wahrscheinlich. Aber wie können wir andere zur Sünde verführen? Na, wir können das direkt tun, indem wir sie überreden. Vielleicht indem du Steuern hinterziehst und zu deiner Frau sagst, hey, mach mit, unterschreib hier. Oder bist mit deiner Freundin alleine und du drängst sie, ihren Standard für sexuelle Reinheit ein bisschen runterzuschrauben. Hey, komm, das machen doch alle. Oder dass du einen Bruder oder eine Schwester zu einem Film einladest, der, naja, nicht so ganz rein ist. Oder überredest, Drogen zu nehmen mit dir oder sich zu besaufen mit dir. Oder vielleicht einfach dadurch, dass du Tratsch weiter erzählst. Andere zur Sünde verleiten. Wir können andere auch zur Sünde reizen. Epheser 5 sagt der Herr den Vätern, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ich meine, wir können andere Leute so lange ärgern, bis sie so lange reizen, bis sie sich ärgern. Und bis sie sündigen in ihrem Herzen. Und ihr Frauen und Mädels, ihr, die Art und Weise, wie ihr euch bekleidet. Oder nicht bekleidet, besser gesagt. Ich meine, manchmal fallen mir die Augen raus, wie auch manche Christen rumrennen. Mädels, ihr müsst verstehen, dass wir Männer optisch veranlagt sind. Und wenn ihr halbnackt rumläuft, das bringt uns auf schlechte Gedanken. Das ist eine Art und Weise, wie ihr uns zur Sünde reizen könnt. Oder vielleicht ihr Männer, ihr könnt eure Frauen zur Sünde reizen, indem ihr sie vernachlässigt. Indem ihr ihnen nicht zuhört. Können bitter werden, können frustriert werden deswegen. Wir können auch durch unsere Passivität andere zur Sünde reizen. Indem wir schlicht und einfach nichts tun. Nicht zur Erbauung der anderen beitragen. Geistliche Faulheit. Jakobus sagt uns, jemand, der weiß, das Gute zu tun und es nicht tut, dem ist das Sünde. Oft kommen wir mit dieser Einstellung in die Gemeinde. Was ist für mich heute drin? Und wenn wir den Eindruck haben, dass nichts für mich drin ist, dann kommen wir vielleicht gar nicht. Wir haben oft so diese selbstsüchtige, egozentrische Einstellung. Aber was ist, vielleicht brauchen dich die Geschwister. Vielleicht brauchen sie deine geistliche Investition. Komm mit dem Herzen, ihnen zu dienen. Sagen, hey, wie geht's dir? Kann ich für dich beten? Kann ich dich ermutigen? Dich ein bisschen besser kennenlernen? Ich glaube, ihr Ehemänner oder ihr Väter, wenn ihr eure Familien nicht in die Anbetung leitet, ins Gebet miteinander, Zeit im Wort zu verbringen, dann kann das ein Stolperstein sein für eure Frau, für eure Kinder, weil sie geistlich nicht stark sind, weil sie geistlich nicht genährt sind. Seid ihr mitverantwortlich. Also auch durch Passivität können wir mitverantwortlich werden, dass unsere Geschwister schwach sind im Glauben und stolpern. Vierte Art, wie wir andere zur Sünde verleiten können, ist schlicht und einfach durch ein schlechtes Vorbild. Na, jeder kann ein Beispiel sein. Manche sind ein gutes, andere sind ein schlechtes. Schlechtes Vorbild. Indem wir sündigen und indem wir Sünde leicht nehmen. Wir sagen, ach, ist nicht so schlimm. Und kriegen andere den Eindruck, na, ist okay. Ist nicht so schlimm, weil hey, er tut es ja auch oder sie tut es auch. Und wir können andere desensibilisieren. Gerade wenn wir mit Kindern umgehen. Kleine Kinder sind doch so formbar. Müssen wirklich aufpassen. Es ist so wichtig, dass wir ein gutes Vorbild sind. Paulus schreibt in Timotheus, sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die gegeben worden ist, durch die Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dich sorgfältig. Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern, in aller Keuschheit. Sei ein Vorbild. Nicht nur um deiner selbst willen, sondern auch um der anderen willen. Ja, wir müssen auf unser eigenes Leben Acht haben, um unserer selbst willen, aber auch unter anderen willen, dass wir anderen kein Anstoß zur Sünde sind. Deshalb sagt Jesus, glaube ich, auch weiter in den nächsten Versen, Verse 8 und 9. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich lahm oder als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir anders zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Und denk dran, also noch bevor Jesus unsere Sünden am Kreuz getragen hat und dafür bezahlt hat. Ist noch bevor es Gnade gibt in Jesus Christus. Die Jünger waren noch nicht wiedergeboren. Und wenn du nicht wiedergeboren bist, dann bringt dich deine Sünde in die Hölle. Gott sei Dank, wir sind unter dem Bund der Gnade. Und Jesus hat unsere Schuld am Kreuz getragen und er hat die Hölle für uns erlebt dort am Kreuz. Also den Zorn Gottes über unsere Sünde aufgesogen hat in sich selbst. Diese Trennung vom Vater an unserer Stadt erlebt hat. Als er dieses Leid und diese Folter an unserer Stadt erlebt hat. In Jesus können unsere Sünden vergeben werden. Und wenn wir in ihm sind, dann müssen wir keine Angst haben vor der Hölle. Aber dieses Prinzip gilt trotzdem weiter für uns. Es gilt nicht weniger für uns als für die Jünger damals. Wir haben schon in Matthäus 5 drüber gesprochen. Auch dort verwendet Jesus dieses Bild. Und wir haben damals gesagt, dass es nicht wörtlich zu verstehen ist. Dass wir uns nicht wörtlich verstümmeln sollen und uns amputieren sollen, unsere Glieder amputieren sollen und irgendwie wegwerfen sollen. Es sind nicht unsere Glieder, unsere Körperteile, die uns zur Sünde verführen. Das geht viel tiefer. Es ist unser Denken, unser Fleisch, unsere sündige Lust, unser böses Herz. Wir wissen, wir könnten all unsere Gliedmaßen amputieren und die Augen ausstechen und noch immer voll Sünde sein. Und voll sündiger Lust sein. Das, was Jesus uns hier sagt, ist, dass wir kompromisslos und brutal mit dieser Lust zu sündigen und mit Versuchungen umgehen müssen. Er sagt, wir müssen gewillt sein, Opfer zu bringen, um ein reines Leben zu leben. Und im Kontext hier nicht nur um unserer selbst willen, sondern auch, dass wir ein Vorbild sind und kein Anstoß sind für andere. Wir können unsere Gliedmaßen nicht entfernen aus unserem Leben. Zumindest können wir das nicht lange tun. Aber es gibt vielleicht andere Dinge, die wir entfernen können aus unserem Leben. Ihr sagt, wenn dich was zur Sünde verführt, dann sei radikal. Sei kompromisslos. Schneid es ab. Wirf es raus. Wenn es dein Fernseher ist, dann schmeiß das Ding raus. Wenn du die Frau deines Nächsten begehrst, dann sagt uns die Sprüche, geh nicht mal in die Nähe von ihrem Haus. Halt dich fern davon. Wenn du ein Problem hast mit Alkohol, dann schmeiß das Zeug raus aus deinem Haus. Und geh erst gar nicht irgendwo in das Pub oder wo du versucht wirst. Wenn du ein Problem mit Keuschheit hast, dann sei nicht allein irgendwo mit deiner Freundin. Triff dich irgendwo in der Öffentlichkeit. Sei klug. Wenn dich was zur Sünde verführt, dann schneide es ab. Wenn die Freunde, mit denen du rumhängst, dich runterziehen, dann hey, such dir neue. Such dir solche, die den Herrn Jesus lieben. Und wo ihr euch gegenseitig aufbauen könnt und nicht runterzieht. Entfern Versuchungen, soweit es geht, aus deinem Leben. Ich meine, die so und so kommen, die sind noch genug. Tu, was du kannst, dass du niemandem ein Anstoß bist. Sag nicht, das macht nichts, das ist egal. Hey, die Leute sollen auf sich selbst aufpassen, es geht mich nichts an. Oder diese Einstellung, aber warum soll ich mir das wegen ihm oder wegen ihr antun? Nee, Jesus sagt im Vers 10, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Oder das Wort könnte auch heißen, geringschätzt. Und er sagt weiter, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmel ist. Manche kriegen hier diese Vorstellung her von den Schutzengeln. Und ob das stimmt oder nicht, ob jeder wirklich seinen eigenen zugeordneten Engel hat, wir wissen aus Hebräer 1, dass die Engel dienstbare Geister sind. Dass sie dazu da sind, um uns beizustehen, um uns zu helfen. Und sie suchen alle Zeit das Angesicht des Vaters, wie sie uns helfen können. Wie sie uns beistehen können. Jesus sagt also, verachte du deine Geschwister nicht, schätze sie nicht gering, wenn sogar die Engel um sie besorgt sind. Aber noch mehr als die Engel im Vers 11. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Jesus ist besorgt um sie. Jesus liebt sie so sehr, dass er sein Leben für sie gegeben hat, um sie zu retten. Und jetzt wirst du selbstsüchtig sein und dein Leben überbewerten und dran festhalten und deinen Nächsten geringschätzen. und ihm gegenüber gleichgültig sein? Wenn Jesus nicht gleichgültig war und er sein Leben gegeben hat, um deinen Bruder, deine Schwester zu erlösen? Und sieh, wie sehr Jesus sie schätzt. Vers 12, was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage es, er freut sich mehr über dieses, als über die 99, die nicht verirrt sind. Jesus schätzt jedes einzelne dieser kleinen Lämmer. Jeden einzelnen. Individuell, persönlich. Und sogar wenn wir davonlaufen von ihm, sogar wenn wir ihm den Rücken zukehren und wenn sich so ein kleines Lamm in Sünde verstrickt und sich verletzt, Jesus verdammt es nicht, Jesus ist nicht gleichgültig, sondern er geht nach, er sucht und er streckt sich aus nach dem. Hey, das ist wahre Demut übrigens. Wir sehen hier einen Hirten, der einen kleinen Lamm nachläuft, das sich verirrt hat. Wow, Jesus schätzt dich persönlich, individuell. Und ist dir bewusst, dass Jesus all die Propheten geschickt hätte, sein ganzes Wort gegeben hätte, dass Jesus nur für dich gestorben wäre? Nur für dich? Er ist der wahre Hirte, der gute Hirte, der dem einen Schaf nachgeht, das sich verlaufen hat. Und wenn er es findet, dann freut er sich von Herzen. Ich mag das, weil ich bin das dumme Schaf, das davon gelaufen ist. Aber Jesus ist so gut, er liebt uns so sehr und er geht uns nach. Und Mann, wenn wir umkehren, wie sehr er sich freut. Und die Bibel sagt uns, die Engel feiern ein Fest im Himmel. Engel sind besorgt um diese Kleinen, der Vater ist besorgt um diese Kleinen, Jesus ist besorgt um die Kleinen. Entschuldigung, der Vater kommt erst, der Vater ist besorgt. Im Vers 14, so ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Die Engel sind besorgt, Jesus ist besorgt, Vater ist besorgt um sie. Also ist es nur gut und richtig, wenn auch du dich demütigst und besorgt bist um diese Kleinen. Besorgt bist um deine Brüder und Schwestern und dass du Acht hast auf sie. Hey, dass du sie höher achtest als dich selbst. Und dass du versuchst, sie zu beschützen, koste es, was es wolle. Dass du ihnen kein Anstoß bist, dass du sie nicht zur Sünde verführst, dass du ein gutes Vorbild für sie bist. Lass uns einander den anderen höher achten als uns selbst. Das ist das erste Prinzip, was Jesus uns gibt hier. Das Wichtige ist, dass wir in Einheit und in Harmonie zusammenleben dürfen. Erster Schlüssel ist Demut. Lass uns beten. Lieber Herr, wir sagen dir Danke, dass du uns so unwahrscheinlich liebst. Und dass du an jeden von uns persönlich interessiert bist und besorgt bist um uns. Und ich danke dir für diese Wahrheit, dass du jedem von uns nachgegangen bist und uns zu dir gebracht hast. Und es ist wirklich deine Güte, die uns zur Buße leitet. Vater, ich bitte, wenn irgendjemand hier ist, der dich noch nicht persönlich kennt, der noch nie diese persönliche Entscheidung getroffen hat und dich persönlich in sein Leben eingeladen hat, als persönlichen Erlöser, dann bitte ich, Herr, dass du diesen Schafen nachgehst und sie ziehst und Jesus, heute der Tag ist, wo sie diese Entscheidung treffen, wo sie sagen, ich erkenne, dass ich es nicht allein schaffe, dass ich mich nicht in den Himmel arbeiten kann, dass ich nicht gut genug bin. Aber ich sehe, dass du mich liebst, Jesus, und dass du alles für mich getan hast und ich nehme das heute an. Ich gebe auf, selber zu wursteln. Ich lasse dich das Werk für mich tun. Ich lasse dich mich retten, Jesus. Danke für deine Erlösung, Herr. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns ein solches Herz gibst, dass wir Jesus ähnlich werden. Nicht versuchen, uns herauszutun auf Kosten der anderen, sondern dass wir uns erniedrigen, dass wir demütig sind und darauf ausgerichtet sind, den anderen zu dienen und dir zu dienen, Herr. Es ist wahre Größe, so wie du sein, Jesus. Wirk du das in uns, gib uns das Wollen und das Vollbringen, Herr. Darum bitten wir, in Jesu Namen. Amen.